RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump will die Zölle auf Stahlimporte deutlich erhöhen. Vor Stahlarbeitern in Pennsylvania kündigte er zum 4. Juni eine Verdopplung der Aufschläge von jetzt 25% auf 50% des Warenwerts an. Aus der Nachrichtenredaktion Constanze Semiday.
Niemand werde darum herumkommen, sagte Trump in dem Werk der Firma US Steel. Auch die Europäische Union wäre davon betroffen. Noch bis Juli wollen Brüssel und Washington über die Zolldrohungen verhandeln. Schon jetzt sind Autos, Stahl und Aluminium aus der EU mit Aufschlägen von 25% belegt. Ein US-Gericht hatte zuletzt die Strafzölle auf alle Importe wieder in Kraft gesetzt, nachdem eine niedrigere Instanz zuvor entschieden hatte, dass der amerikanische Präsident zur Einführung der Zölle nicht befugt sei.
Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. Der russische UN-Botschafter Nebensia sagte, sein Land sei zu Verhandlungen über eine Feuerpause bereit. Erforderlich sei dafür, dass keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert würden und Kiew die Mobilmachung beende. Wenn es zu einer Waffenruhe komme, könne dann an einer nachhaltigen Lösung des Konflikts gearbeitet werden. Die Ukraine fordert eine Feuerpause ohne Vorbedingungen. Am Montag soll es in Istanbul eine neue Verhandlungsrunde über ein Ende des Krieges geben. Die US-Regierung hat die Entscheidung des obersten Gerichts zur Migrationspolitik begrüßt. Der Supreme Court hatte es den Behörden erlaubt, hunderttausende Menschen aus Lateinamerika abzuschieben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Miller, sagte dem Sender CNN, es sei gut, dass die Migranten jetzt abgeschoben werden könnten. Er sprach von verrückten Entscheidungen unterer Instanzen, die der Supreme Court jetzt zurechtgestoppt habe. Miller gilt als Verfechter einer besonders scharfen Migrationspolitik. In der Entscheidung geht es um mehr als 500.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. Sie hatten unter Präsident Biden die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in den USA zu leben und zu arbeiten. Nachfolger Trump wollte das Programm beenden, war damit aber auf juristischen Widerstand gestoßen.
In der Fußball Nations League haben die deutschen Frauen in Bremen 4:0 gegen die Niederlande gewonnen. Das Team hat sich damit als Gruppensieger den Einzug in die Runde der letzten vier gesichert. Die Partie gegen die Niederlande war zugleich der vorletzte Test vor der Europameisterschaft in der Schweiz Anfang Juli. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage ganz im Süden meist sonnig, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, im Verlauf in der Mitte kräftige Schauer und Gewitter, abseits der Küste 22 bis 32 Grad. Am Sonntag dann wechselhaft, örtlich Unwetter bei 18 bis 28 Grad. Es ist gleich 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A2 Hannover Richtung Dortmund ist zwischen Lauenau und Rehren nach einem Unfall gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Die Umleitung führt über die U19. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Und die A94 Passau Richtung München ist zwischen Mühldorf West und Waldkraiburg-Ampfing nach einem Unfall gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt wie immer vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio. Guten Morgen. Wir blicken noch einmal kurz in die Schweiz, wo ja im Lötschental der Berg abgestürzt war. Derzeit ist dort die Lage weitgehend ruhig. Dazu jetzt aktuelle Informationen von Katrin Hondl.
Mehr als zwei Tage nach dem verheerenden Gletschersturz steht auf dem Linienbus im Lötschental noch immer Platten, der Name des Dorfs, das von den herabstürzenden Schuttmassen ausgelöscht wurde. Begraben unter rund 9 Millionen Kubikmetern Gestein, Schlamm und Eis. So die aktuelle Schätzung der Naturgefahrenexperten, die das Katastrophengebiet permanent überwachen. aus der Luft und mit Webcams, denn im Gelände sind aus Sicherheitsgründen weiterhin keine Einsätze möglich. Zu unberechenbar und gefährlich sei die gigantische Schlammmasse, zudem sei immer noch mit weiteren Felsstürzen zu rechnen. Zumindest vorläufig etwas entspannt hat sich die Lage an dem See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat. Das aufgestaute Wasser des Flusses Lonza hat begonnen, langsam durch die Geröllmassen abzufließen. Man sei optimistisch, dass sich das Wasser einen guten Weg sucht, so Christian Studer, Wasserbauingenieur bei der Walliser Naturgefahrenbehörde. Wir rechnen nicht mit etwas Gröberem, sagte er bei einer Pressekonferenz am Freitag. Doch das Risiko bleibe, wenn das Wasser zu schnell durchbricht, dann droht eine Flutwelle. Am Abend meldeten die Kantonsbehörden, das Wasser fließe nun über den gesamten Schuttkegel und von dort aus in einen weiter unten im Tal gelegenen Stausee, der vorsorglich geleert worden war. Evakuierungen der talabwärts liegenden Dörfer seien derzeit nicht vorgesehen.
Und das war der Beitrag von Katrin Hondl. Nach dem Gletscherabbruch im Lötschental bleibt auch die Angst vor weiterem Felsschlag und Überschwemmungen. Wir haben es gehört. Und wir blicken in diesem Kontext einmal nach Deutschland und richten den Blick zurück nach Süddeutschland. Damals gab es verheerende Zerstörungen in Baden-Württemberg und Bayern durch Starkregen. Binnen 4 Tagen fielen zwischen 100 und 200, lokal sogar 300 Liter Regen auf den Quadratmeter. Meine Kollegin Jessie Wellmer hat in den ARD-Tagesthemen anlässlich dieses Jahrestages mit dem Forscher Harald Kunstmann von der Universität Augsburg gesprochen. Sein Gebiet ist unter anderem das Thema Klimaresilienz. Die erste Frage an ihn war, ob wir uns angesichts der Seltenheit solcher starken Hochwässer nun zurücklehnen können.
Nein, denn diese Zahl täuscht tatsächlich. Sie suggeriert, dass wir nur sehr selten von so etwas getroffen werden. Wenn wir aber zum Beispiel das richtig ausrechnen, dann bedeutet es, dass wir innerhalb eines Zeitraums von 50 Jahren, bedeutet es, dass wir mit einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit von so einem Ereignis getroffen werden. Und das bedeutet wiederum, wir sind gut beraten, uns auf diese Hochwasser einzustellen. Und auch wenn schon eins da war, kann auch in den nächsten Jahren schon das nächste kommen.
Okay, können wir es noch ein bisschen konkretisieren? Wie wahrscheinlich ist es, dass bald in den nächsten Jahren, in 1-2 Jahren, wieder Hochwasser wie vergangenes Jahr oder im Ahrtal 2021, dass es die wieder geben wird und wo?
Es kann letztlich an jedem Ort dieses Starkregen-Niederschlagsereignis sich wiederholen. Die Orte variieren, aber je mehr Zeit vergeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass der eigene Ort von so einem Ereignis getroffen wird. Das bedeutet auch, wenn ein Ort schon mal getroffen ist, kann er nochmal getroffen werden. Und es bedeutet auch, wenn ein Ort noch nicht getroffen war, dass er der nächste Ort sein kann, der betroffen sein wird.
Wie gut können wir uns denn überhaupt schützen vor Hochwasser?
Der Hochwasserschutz basiert auf 3 Säulen. Der technische Hochwasserschutz ist nur eine der 3 Säulen. Wir haben noch den natürlichen Rückhalt, der wichtig ist, und natürlich das Management. Aber auch vom technischen Hochwasserschutz und insgesamt können wir keinen 100-prozentigen Schutz erwarten. Wir müssen mit Restrisiko leben und uns auch darauf entsprechend einstellen und weiter vorbereiten.
Und so schrecklich das nun alles ist, viele Leute sagen, okay, immerhin wären wir vorher gewarnt. Wie gut ist denn Deutschland tatsächlich in Sachen Frühwarnsystem aufgestellt? Wie gut arbeiten die?
Wir sind tatsächlich, was die Niederschlagsvorhersage angeht, mittlerweile sehr gut aufgestellt. Besonders dieses großkahlige Ereignis, wie wir es jetzt hier vor einem Jahr hatten, das war lange vorher, mindestens 48 Stunden, tatsächlich sehr gut vorhergesagt. Aber diese Niederschlagsvorhersage allein genügt nicht. Wir müssen auch besser wissen, was passiert mit dem Tropfen, wenn er auf den Boden aufkommt. Und das ist schon viel schwieriger, weil es hängt davon ab, wie viel Boden ist versiegelt, was ist die Vorsättigung des Bodens. Wie sind unsere baulichen Maßnahmen ganz genau? Und hier wird es viel schwieriger. Zusammengefasst, damit aus einem großen Niederschlag eine Katastrophe am Boden wird, da hängt es davon ab, wie wir den Boden gestaltet haben. Und hier fällt uns die Vorhersage tatsächlich noch viel schwieriger als die reine Niederschlagsvorhersage.
Nun ist das Hochwasser das eine, die Dürre das andere Extrem. Wetterprognosen sagen ja einen trockenen, zu warmen Sommer voraus mit Folgen für die Landwirtschaft, Waldbrandgefahr, für Wassermangel im Allgemeinen. Welche Entwicklung sehen Sie da?
Nehmen wir wirklich auch das Beispiel der Paar in der Nähe von Schrobenhausen. Hier ist genau jetzt im Moment, ein Jahr nach dem großen Hochwasserereignis, haben die Grundwasserstände wieder sehr niedrige bis extrem niedrige Werte. Und das zeigt nochmal, wir müssen uns wirklich auf beide Extreme einstellen, auf zu viel Wasser wie letztes Jahr, aber auch eine Abfolge von mehr und mehr Trockenheit. Und ich persönlich bin der Meinung, das Problem der Trockenheit, das ist noch eine viel größere Herausforderung für die Anpassung als der Hochwasserschutz, der eh schon auch für sich eine Riesenherausforderung ist. Aber die Trockenheit wird uns noch weit mehr beschäftigen und sie wird viel schwieriger zu bewältigen sein, weil wir brauchen viel größere Flächen, wo wir Wasser besser infiltrieren lassen können. Und die Schäden, die mit der Trockenheit verbunden sind, mit dem Forst zum Beispiel, mit der Landwirtschaft, die sind in der Regel auch nochmals viel größer. Aber ja, wir müssen uns auf beide Extreme einstellen. Das bedeutet auch, dass wir Hochwasserschutz und Niedrigwasserschutz, wir müssen es gemeinsam denken. Wir müssen Hoch- und Niedrigwasser auch gemeinsam besser managen.
Das Thema Klima genießt gerade nicht wirklich höchste Priorität, weil andere Probleme größer erscheinen, auch weil Populisten den menschengemachten Klimawandel komplett leugnen. Wie beobachten Sie das?
Ich beobachte das tatsächlich in der Kommunalpolitik, da wo die Politiker wirklich mit den Problemen wie dem Hochwasserschutz oder der Trockenheit zu tun haben, eine sehr große parteiübergreifende Offenheit und Bereitschaft da ist, in die Anpassung zu investieren. Allerdings ja, in der großen übergeordneten Bundesrepublik, da würde ich mir wünschen, ist auch mein Appell, dass man den Klimaschutz in einem parteiübergreifenden Konsens als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt. Denn letztlich, es ist kein Parteithema. Es geht um die Bewahrung der Lebensgrundlagen. Es ist damit eigentlich ein konservatives Thema. Und die Anpassung muss sozialverträglich passieren. Also es muss sozial passieren. Das heißt eigentlich, unser gesamtes politisches Spektrum muss es sich als Kernaufgabe und als Hauptaufgabe auf die Fahnen schreiben, das ganz ernsthaft zu machen. Und dann, wenn alle Parteien das ernst nehmen, dann habe ich tatsächlich berechtigte Hoffnung, dass auch hier in Deutschland in Zukunft etwas weitergeht.
Das war der Klimaforscher Harald Kunstmann von der Universität Augsburg im Gespräch mit Jesse Wellmer in den Tagesthemen. Und wir kommen zur Wettervorhersage für heute Samstag, den 31. Mai. Tagsüber vom Schwarzwald bis zum Bayerwald länger sonnig, sonst teils heiter, teils wolkig. Bereits am Vormittag dann in den mittleren Landesteilen bevorzugt über dem Bergland einzelne Schauer und Gewitter und mittags, nachmittags und abends dann von Westen auf die Mitte übergreifend kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Lokal besteht Unwettergefahr. Im Norden und Osten bleibt es dagegen meist trocken. Die Höchstwerte im Norden 19 bis 24 Grad, sonst schwüle 25 bis 31 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus westlichen Richtungen, in Gewitternähe lokal schwere Sturmböen um 100 Stundenkilometer. Die Temperaturen deutscher Städte zur Stunde: in Kiel 13 Grad, auch in Hamburg 13 Grad, Rostock 12 Grad, Hannover 15 Grad. In Berlin 15 Grad, Kassel 12 Grad, Essen 14 Grad, Köln 14 Grad, Frankfurt am Main 15 Grad, Erfurt 12 Grad, Saarbrücken 14 Grad, Nürnberg 12 Grad, Dresden 14 Grad, Stuttgart 15 Grad, Freiburg 12 Grad und München meldet 16 Grad. Die Zeit, es ist gleich 5.14 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Wir kommen zu einem ganz besonderen Thema. Wie geht man mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung, kurz ADHS, um? Und ist man überhaupt betroffen? Selbstdiagnosen sind anhand von Internetrecherchen heutzutage schnell getroffen und oft sind sie falsch. Zum Beispiel enthält jedes zweite TikTok-Video zu ADHS Fehlinformationen. Meine Kollegin Elif Schenel vom Westdeutschen Rundfunk hat darüber mit Dr. Eike Ahlers gesprochen. Er ist von den Johannitern und sie hat ihn zu Beginn gefragt, ob er schon Patienten hatte, die mit einer Selbstdiagnose zu ihm gekommen sind.
Ja, das ist tatsächlich so. Und ich würde da gerne ergänzen, dass diejenigen durchaus differenzierter zu uns kommen. Also nicht nur und schnell und vor allem sagen, ich glaube, ich habe das jetzt, sondern tatsächlich sich mit dem Ergebnis oder den Hinweisen, die sie online bekommen haben, auseinandersetzen wollen. Ich halte das auch für ganz adäquat. Wenn man in der Arztsprechstunde geht, ist es ja so, dass man sich irgendwo auch sorgt um seine Gesundheit. Und das erlebe ich so als Paket, wenn diejenigen zu uns kommen.
Das heißt, Sie finden das erstmal völlig in Ordnung, dass jemand durch Online-Medien aufmerksam wurde auf irgendein Thema, was im Inneren quasi die Person bewegt. Die untersuchten Videos, so ist es in dieser Studie zu lesen, die zeigen häufig über 93% ausschließlich die Symptome, die man haben kann. Das allein sei aber nicht aussagekräftig. Was ist an der Beschreibung alleine der Symptome aus Ihrer Sicht vielleicht mangelhaft oder problematisch vielleicht auch regelrecht bei ADHS?
Da würde ich sehr gerne einen Schritt zurückgehen an einer Beschreibung von Symptomen, wenn sie ausschließlich oder fokussiert ist. Finde ich erstmal nichts verkehrt, aber man muss das, denke ich, kenntlich machen. Man sollte sagen, ich beschreibe jetzt mal die Symptome, die sind hier und hier. Und weiter informieren könnt ihr euch vielleicht an der oder der Stelle.
Also dass es erstmal nur die Information erstmal dahingehend ist. Gleichzeitig sind diese Beschreibungen der Symptome ja manchmal auch sehr, sehr allgemein. Also dieses, ich habe eine innere Unruhe, ich kann mich nicht konzentrieren, mir fällt es schwer, meinen Alltag zu sortieren. Da werden wahrscheinlich ganz viele jetzt die Arme heben und sagen, hier, ich auch.
Ja, absolut. Das ist der Eindruck, der sich dann verbreitet. Und das wäre auch meine tatsächliche Kritik daran, wenn man Symptome auf einem schnellen Video oder in einem Post auf TikTok oder wo auch immer sieht, dass das bagatellisiert wird vielleicht. Also ein Stück weit eine psychische Beeinträchtigung mit dem ganz normalen Alltagserleben vermischt wird. Ja.
Das hat so ein bisschen was von Horoskop, hat man da so ein bisschen das Gefühl. Man kann überall irgendwo sich anschließen.
Ja, vielleicht auf jeden Fall. Horoskop ist da gar kein schlechter Vergleich. Es hat dann ja auch immer so einen gewissen Ton, den das setzt, eben so einen lockeren, einen privaten oder so ein bisschen vordergründig locker, vordergründig privaten. Ja, Horoskop finde ich einen schönen Vergleich. Wenn man aber über psychische Störungen redet, muss man eben gucken, dass da wirkliche Beeinträchtigung und Leid auch hintersteht.
Das ist dann der nächste Schritt. Also Sie sagen, gut, da kommt jetzt jemand möglicherweise mit dem Verdacht. Was braucht's denn tatsächlich dann für eine richtige Diagnose?
Wir müssen uns da tatsächlich selber auch viel Zeit nehmen. Bei einer ADHS wollen wir im Prinzip, wenn jemand im Erwachsenenalter zu uns kommt und fragt, hey, ich habe einen Verdacht, kann ich das vielleicht haben, dass wir die Biografie abklopfen. Seit der Kindheit gibt es Hinweise, dass man ADHS hat. Und dann zweitens gucken, hat das überhaupt dann den Schweregrad, dass man es auch eine psychische Beeinträchtigung oder sogar Störung nennen kann? Und dann drittens nochmal, oder liegt vielleicht was anderes vor, was viel eher oder besser diese Beschwerden erklärt?
Wie macht man das?
Letztendlich untersuchen wir diejenigen, sprechen als Psychiater, Psychiaterinnen mit denen lange, führen also im Kern ein Interview. Und dann gibt es mehrere Messinstrumente, die gut validiert sind. Also nicht einfach so ein Fragebogen, den man anklickt, sondern tatsächlich durchaus Fragebögen und Skalen, die man aber breit untersucht hat über mehrere Jahre hinweg, ob die denn eine ADHS ganz gut anzeigen und vielleicht auch mal ein Stück weit abgrenzen.
Sie haben es jetzt gerade auch nochmal zwei Stichworte verwendet. Also es gibt unterschiedliche Schweregrade auch und die Notwendigkeit, etwas zu unternehmen, also der Leidensdruck, den Sie gerade nochmal genannt haben. Bei der Schilderung dieser Symptome, ab wann würden Sie denn raten, etwas tatsächlich gegen diese Symptome zu unternehmen oder tatsächlich dann zu sagen, gut, es ist eine Form von ADHS, wo man vielleicht doch intervenieren könnte?
Das ist bei der ADHS gar nicht so einfach. Also einmal hatten wir ja auch hier schon gesagt, finde ich es gut, wenn man darauf aufmerksam wird und sich selber fragt, ist das bei mir wirklich schwer ausgeprägt, auch anders als bei anderen, und trifft das, was im Kern über eine ADHS gesagt wird, zu? Also vielleicht nicht nur Infos über TikTok, sondern dass man sich auch vielleicht informiert, was steckt da weiter hinter bei dieser Störung nach heutigem Erkenntnisstand. Wir sehen das tatsächlich auch mal häufig an anderen Stellen. Also wenn Menschen ohnehin psychisch schwer beeinträchtigt sind durch Depressionen zum Beispiel, durch Suchterkrankungen oder ähnliches, und uns bei der Behandlung dann auffällt, Mensch, vielleicht, weil die Therapie vielleicht nicht ganz so läuft, wie wir uns das erwarten würden, oder immer wieder andere Aspekte, die dann auch in die Kindheit nachzuzeichnen sind, auftreten, Mensch, vielleicht gibt es ja noch was anderes, vielleicht sogar eine ADHS.
Ist es denn so, dass ADHS im Kindesalter besser behandelbar ist als im Erwachsenenalter?
Würde ich nicht gegeneinander stellen. Ich denke, wichtig ist, dass man es, wenn es denn vorliegt, feststellt und da möglichst früh, damit man Folgeerscheinungen vorbeugt tatsächlich. Die Behandlung funktioniert durchaus ganz gut, sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenalter. Hat auch Nebenwirkungen und Einschränkungen, ja, keine Wunderbehandlung. Aber ich glaube, das Wichtige wäre mir die Vorbeugung von vielleicht sogar schwereren Folgeerkrankungen, wo jemand mit einer ADHS schon ein Risiko für hat.
Was ist das denn? Was sind denn die Folgeerkrankungen?
Ja, im Kern meine ich da psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen, häufiger Depressionen. Und das mindert klar die Lebensqualität und manchmal auch das Fortkommen im Leben. Also die Partnerschaften, die Freundschaften, der berufliche Werdegang oder das eben auch was schief geht. Gibt durchaus Zahlen, dass Verkehrsunfälle und sogar Verurteilungen häufiger sein können bei ADHS, mal ganz vorsichtig formuliert.
Wenn wir uns einmal die Menge der Videos anschauen oder die Thematisierung von ADHS auch bei Erwachsenen oder bei Kindern anschauen, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, es sind sehr viele Menschen möglicherweise von ADHS betroffen. Können Sie einordnen, wie hoch tatsächlich ADHS verbreitet ist oder wie sehr es verbreitet ist?
Ja, für eine grobe Einordnung würde ich schon sagen, dass es wahrscheinlich ein häufiges Phänomen ist. Aber die Zahlen gerade, die wir aus dem amerikanischen Raum kriegen, eher zu hoch gegriffen sind. Das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Ich würde schon davon ausgehen, dass wir mehrere Prozente im Kindes- und Jugendalter, 4-5% vielleicht auch mehr Betroffene haben, was eine sehr hohe Zahl für psychische Beeinträchtigung allein wäre. Und dass das sich im Erwachsenenalter grob halbiert, so auf 1,5-2,5%. Und das sind ja immer noch recht hohe Zahlen. Aber ich würde tatsächlich dafür werben, den Schweregrad zu unterscheiden. Also was ist wirklich eine schwere psychische Beeinträchtigung und was sind Fälle, wo man sagen kann, okay, da entsteht Leidensdruck, da entsteht Beeinträchtigung. Ja, das sollte man auch abklären und sich drum kümmern. Aber von einer schweren psychischen Störung würde ich dann nicht ausgehen. Ich glaube, da steckt viel in diesen Zahlen dahinter.
Was würden Sie denn jemandem raten, der jetzt dieses Gespräch hört und vielleicht vorher auch sich umgehört hat, was so Symptome sein können und jetzt denkt, es stimmt vielleicht was mit mir nicht. Was könnte er oder sie tun?
Ja, zunächst mal tatsächlich gut informieren, würde ich erstmal bestärken und finde das gut, dass man schaut, ob man da was hat. Informationen sammeln, ob denn eine ADHS zutreffen könnte, vielleicht auch den Hausarzt, die Hausärztin fragen, und wenn wirklich klar Leidensdruck besteht, vielleicht in der Kindheit auch schon mal in der Schule oder in der Familie diskutiert wurde, ob das nicht vorliegt, die Kinderärztin, Kinderarzt schon gesagt hat, Mensch, sollen wir da nicht mal nachschauen, das vielleicht dann auch tun. Und dann würde ich mich im zweiten Schritt, wenn sich das echt erhärtet, an Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie wenden.
Die Macher von dieser Studie, vielleicht noch zum Schluss ganz kurz, haben angeregt, dass mehr Fachleute wie Sie solche Inhalte in den sozialen Medien posten sollten. Was halten Sie von der Idee?
Ja, das ist schön gedacht. Ich weiß nicht, ob man mich auf Social Media die ganze Zeit sehen möchte. Ich finde das generell total richtig, dass man vielleicht moderiert und auf seriöse Quellen, die es durchaus gibt, da hinweist. Und tatsächlich zeigen die Untersuchungen auch, dass wenn Menschen, die einen Gesundheits Hintergrund haben, einen Gesundheitsberuf erlernt haben, Content kreieren, dass das durchaus dann Hand und Fuß hat, wenn man da mal einen wissenschaftlichen Faktencheck macht.
ADHS bei Erwachsenen. Dr. Eike Ahlers war das von den Johannitern. Über Symptome und Diagnose.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast und deutschen Fußballerinnen, die rund einen Monat vor Beginn der Europameisterschaft eine deutliche Leistungssteigerung hingelegt haben. Die DFB-Frauen haben im Bremer Weserstadion das Nations League-Spiel gegen die Niederlande souverän gewinnen können. Tabea Kunze war als Reporterin live vor Ort.
Knapp 33.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Weserstadion sprangen begeistert auf, immer wieder bei den Aktionen der deutschen Mannschaft, die schon zur Pause mit 3:0 in Führung lagen. In der 9. Minute Linda Dallmann mit dem frühen 1:0 aus 11 Metern. Schüller erhöhte nach 25 Minuten auf 2:0 und Linda in der 45. Minute nach einem tollen Spielzug zum 3:0 erfolgreich. In der zweiten Halbzeit erhöhte Schüller noch einmal auf 4:0. Die deutschen Fußballerinnen in allen Belangen dominant und überzeugend gegen schwache Niederländerinnen. Sie holen sich Platz 1 in der Nations League und werden damit beim Finalturnier im Herbst antreten.
Vom Bremer Weserstadion gucken wir nun auf eine Bremer Turnerin, die bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig herausragende Wettkämpfe zeigt. Carina Schönmeier hat Gold am Sprung geholt. Frage an unseren Reporter Florian Winkler, hat der Deutsche Turnerbund denn nun einen neuen Star?
Also zumindest ist die 19-Jährige aus Bremen da auf einem richtig guten Weg dahin. Das ist ihre dritte Medaille, ihr zweiter Titel bei dieser Heim-Europameisterschaft und das haben ihr die wenigsten wirklich zugetraut. Dazu kommt eine unglaublich sympathische Art, die ist so offen. Die ist nur am Strahlen, diese Carina Schönmeier. Trainiert ja in Chemnitz, also ist auch unheimlich ehrgeizig, total fokussiert, aber hat immer wieder Zeit. Blicke ins Publikum, eine Reaktion, ein Winken. Und sie genießt das hier einfach in vollen Zügen, diesen Wettbewerb, diese Heim-Europameisterschaft. Und wie gesagt, zwei Titel, einmal Silber noch dazu mit dem Team. Also da wird einiges auf sie zukommen. Und ihre Art, wie man auch mit den Turnfans, vor allem mit den Jüngeren umgeht, da hat sie großes Potenzial, so einen neuen Turnstar möglicherweise zu werden in Deutschland. Also wir haben lange drauf gewartet. Carina Schönmeier hat auf jeden Fall das Potenzial dazu.
Bei den French Open der Tennisprofis ist die deutsche Nummer 2 Daniel Altmaier zum zweiten Mal nach 2020 ins Achtelfinale eingezogen. Altmaier hat in der dritten Runde ein schwieriges Match gegen einen körperlich angeschlagenen Gegner Medjedovic aus Serbien in 4 Sätzen überstanden. Der Deutsche ist entsprechend erleichtert über seinen Sieg, aber geht es nach ihm, kann es gern noch viel weitergehen in Paris.
Nee, natürlich, extrem, extrem happy, aber wie schon gesagt, wie schon erwähnt, ich will hier einige Jahre Top-Tennis zeigen und was Großes erreichen. Mein Ziel als Kind ist hier, die Trophäe hochzuhalten und von daher werde ich da alles tun in meinem Leben, um das möglich zu machen.
Erstmal muss er nun aber im Achtelfinale den US-Amerikaner Francis Tiafoe besiegen. Auch Alexander Zverev will ins Achtelfinale der French Open. Dazu muss er den Turniersieger von Hamburg Flavio Corbolli aus Italien bezwingen. Apropos Italien, der Giro d'Italia neigt sich so langsam dem Ende. Auf der 18. Etappe konnte ja bei der Italien-Rundfahrt Nico Denz den ersten deutschen Tagessieg einfahren. Einen Tag später nun stand die Königsetappe auf dem Plan. Wie sie ausgegangen ist, verrät uns Holger Gerska.
Geplant war für diese Königsetappe mit über 5000 Höhenmetern ein dramatischer Schlagabtausch der Besten in der Gesamtwertung mit einer möglichen Entscheidung dieses Giro am drittletzten Tag. Herausgekommen ist aber eine lange, weitgehend ereignisarme Etappe in den Alpen ohne konsequente Attacken auf das rosa Spitzenreitertrikot des Mexikaners Isaac del Toro. Offensichtlich sind die meisten von 3 Wochen Italien-Rundfahrt so müde, dass sie sich auf die letzte Bergetappe am Samstag konzentrieren müssen. Der aktuell zweitplatzierte Richard Carapaz aus Ecuador versuchte es 8 Kilometer vor dem Ziel, aber es war schon zu flach, um del Toro noch in Schwierigkeiten zu bringen. Die beiden belegten hinter dem überraschenden Etappensieger Nicolas Prudhomme aus Frankreich die Plätze 2 und 3.
Die 20. Etappe hält für die Radprofis nach knapp 3 Wochen noch einmal über 4500 Höhenmeter bereit.
Soweit Ina Kast mit dem Sport. Und gleich nach den Nachrichten um 5:30 Uhr geht's hier noch weiter in der ARD-Infonacht bis 6 Uhr. Wir schildern, warum es künftig auch in Deutschland möglich sein wird, mit PayPal an der Ladenkasse zu bezahlen. Und wir blicken nach Schweden anlässlich des Weltnichtrauchertags. Warum in Schweden sehr wenige Menschen rauchen, aber auf andere Weise dennoch ziemlich viel Nikotin konsumiert wird.
Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump hat eine deutliche Erhöhung der Zölle auf Stahlimporte angekündigt. Die Aufschläge sollen von jetzt 25% auf 50% des Warenwerts verdoppelt werden. In einer Rede vor Mitarbeitern eines Stahlwerks in Pennsylvania sagte er, die zusätzlichen Gebühren würden die amerikanische Industrie stärken. Zölle sei sein absolutes Lieblingswort. Zuletzt hat ein Gericht in den USA allgemeine Strafzölle auf Waren wieder in Kraft gesetzt. Eine niedrigere Instanz hatte zuvor entschieden, dass die Einführung der Zölle nicht zulässig ist. Die US-Regierung darf Hunderttausende Migranten aus Lateinamerika abschieben. Das hat das oberste Gericht entschieden. Einzelheiten aus Washington von Kerstin Klein.
Das betrifft mehr als 500.000 Menschen aus 4 Ländern, nämlich aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela, die legal hier im Land waren, hier arbeiten konnten, hier leben konnten unter einem Programm, das eingeführt wurde unter der Biden-Regierung. Und die Trump-Regierung hat denen diesen Schutzstatus weggenommen. Und der Supreme Court hat jetzt nicht in der Sache geurteilt, aber er hat gesagt, dass die Trump-Regierung denen diesen Schutzstatus wegnehmen kann, während diese Klärung vor Gerichten noch läuft. Das heißt, die Trump-Regierung kann jetzt diese mehr als 500.000 Menschen abschieben.
Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz wird das Risiko einer Flutwelle allmählich kleiner. Aus dem See hinter dem Schuttkegel fließe nach und nach Wasser ab, teilte der regionale Führungsstab im Lötschental mit. Daher rechne man nicht mehr mit einem unkontrollierten Wasserdurchbruch. Am Mittwoch hatte eine gigantische Eisfels- und Gerölllawine das Dorf Blatten im Kanton Wallis fast völlig verschüttet. Die rund 300 Einwohner waren vorher in Sicherheit gebracht worden. Ein Mensch wird vermisst. Bundesjustizministerin Hubig will Frauen stärker vor Gewalt von Partnern und Ex-Partnern schützen und noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf dazu vorlegen. Die SPD-Politikerin sagte der Rheinischen Post, das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
So sollen Familiengerichte ermächtigt werden, elektronische Fußfesseln anzuordnen, um Betroffene vor häuslicher Gewalt zu schützen. Vorbild ist das spanische Modell. Dort tragen Täter und Opfer ein GPS-Gerät. Kommt der Täter seinem Opfer zu nahe, wird ein Alarm ausgelöst. Sowohl beim Opfer als auch bei der überwachenden Stelle. Außerdem soll ein verpflichtendes Anti-Gewalt-Training eingeführt werden. Die Ministerin will auch sicherstellen, dass gewalttätigen Ex-Partnern nicht mehr das elterliche Sorge- und Umgangsrecht zugesprochen wird.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage ganz im Süden meist sonnig. Sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Verlauf in der Mitte kräftige Schauer und Gewitter. Abseits der Küste 22 bis 32 Grad. Am Sonntag wechselhaft, örtlich Unwetter 18 bis 28 Grad. Und am Montag oft sonnig mit regionalen Schauern und Gewittern bei 16 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A6 Heilbronn Richtung Nürnberg ist zwischen Ansbach und Lichtenau nach einem Unfall gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten weiter gesperrt. Die Umleitung führt über die U19. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen Ost und Essen Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Und die A94 Passau Richtung München ist zwischen Mühldorf West und Waldkraiburg Ampfing nach einem Unfall gesperrt.
Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Detlef Karg im Studio. Guten Morgen. Gestern gab es eine wichtige, für viele Menschen vielleicht auch dramatische Entscheidung in den Vereinigten Staaten. Der Supreme Court hat den Weg zu Abschiebungen für Menschen frei gemacht, die bisher ein sogenanntes humanitäres Aufenthaltsrecht genossen haben. Darüber hat mein Kollege Carsten Fick in der ARD-Infonacht mit unserem Korrespondenten Samuel Jakisch in Washington gesprochen. Und die erste Frage an ihn war, wie viele Menschen in den USA betroffen sind und um welche Gruppen es genau geht.
In diesem Verfahren ging es um insgesamt 532.000 Menschen. Die sind aus vier bestimmten Ländern in die USA gekommen, und zwar aus Kuba, aus Haiti, Nicaragua und Venezuela. Das ist eine 500.000 Menschen, nicht besonders viel im Vergleich zu den ja mindestens 12 Millionen, die bereits in den USA ohne gültigen Aufenthaltsstatus leben. Diese Menschen sind meist schon sehr lange hier, haben Jobs, zahlen Steuern, haben Kinder bekommen, die eine US-Staatsbürgerschaft haben, und die sind ohnehin bereits permanent von Abschiebung bedroht. Diese jetzt zusätzliche 500.000 Menschen, die ist hingegen erst seit kurzem da aus eben diesen vier Ländern in die USA gekommen.
Wie war denn deren Status, der Aufenthaltsstatus bislang, und wer hat das ursprünglich so entschieden?
Diese Menschen hatten bisher ein humanitäres Aufenthaltsrecht, also der Staat weiß, dass sie zwar illegal ins Land gekommen sind, aber er schützt sie trotzdem vor einer Abschiebung, weil die Zustände in ihren Herkunftsländern sehr gravierend waren. Humanitäre Krisen, politische Instabilität oder auch eine zusammengebrochene Wirtschaft. Das ist eine Praxis, die hat Joe Biden eingeführt, also die Vorgängerregierung, also eine Art Aufenthaltsrecht auf Bewährung. Damit wollte er vor allem die Zahl der illegalen Grenzübertritte an der mexikanischen Grenze absenken, indem er diesen legalen Weg schafft. Und die Republikanische Partei unter Donald Trump, die hat dagegen sehr heftig Wahlkampf gemacht.
Donald Trump hatte dieses Aufenthaltsrecht ja gleich nach seiner Wahl per Dekret aufgehoben. Dem widersprach dann ein Bundesgericht, und nun die höchste juristische Instanz, der Supreme Court, der gibt Trump sozusagen wieder Recht. Mit welcher Begründung?
Es kommt ein bisschen auf die Details an in diesem Verfahren. Der Supreme Court hat heute nicht in der Sache zum Aufenthaltsrecht entschieden, sondern erstmal über das Verfahren. Also die Regierung Trump hat das Recht, das exekutive Recht, dieses Gesetz ihres Vorgängers rückgängig zu machen und den Schutz dieser Menschen aufzuheben. Und zwar noch während in der Sache parallel Berufungsverfahren laufen in den unteren Instanzen. In denen geht es dann um die inhaltliche Bewertung, also ob es rechtmäßig ist, also ob es der Verfassung entspricht der USA, diese Menschen abzuschieben angesichts der katastrophalen Situation in ihren Heimatländern, und zwar ohne die Einzelfallprüfung für jeden einzelnen Menschen, die eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Das war die Begründung heute.
Welche Rolle spielt es da, dass der Supreme Court mehrheitlich republikanisch besetzt ist?
Das spielt eine ganz zentrale Rolle. Der Supreme Court ist ein sehr politischer Gerichtshof, die Richter von der Regierung auf Lebenszeit ernannt. Und jetzt gerade gibt es eine konservative Mehrheit, die hat in den letzten Jahren mehrere solcher Urteile gefällt. Also Schutzmechanismen außer Kraft gesetzt für Minderheiten, für Migranten, für unabhängige Behörden ohne Kontrolle aus dem Regierungsapparat. Und auch viele Urteile, die eben dem Präsidenten eine uneingeschränkte Befugnis erteilen, über den Regierungsapparat so zu bestimmen, ohne dass der Kongress zum Beispiel etwas mitzureden hat. Und dazu, in diese Kategorie, gehört auch das Urteil heute. Und deshalb ist das ein großer Erfolg für Donald Trump und für seine Befugnisse.
Welche Möglichkeiten haben die Betroffenen jetzt noch?
Die größte Hoffnung für diese Menschen sind jetzt die Entscheidungen der Berufungsgerichte. Also eigentlich ist die Rechtslage ja klar, keine Abschiebung ohne richterliche Anhörung, und zwar im Einzelfall. Und dieses Verfahren auch zu bekommen, dafür ist juristische Unterstützung sehr entscheidend. Die haben viele nicht. Manche können sie durch wohltätige Organisationen bekommen, aber viele trauen sich auch nicht mal, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und deshalb ist ihre Lage ziemlich prekär, weil die Behörden in den USA in letzter Zeit sehr häufig sehr schnell abgeschoben haben, ohne ein Gerichtsverfahren abzuwarten, einfach um Fakten zu schaffen.
Ein Erfolg für Donald Trump, sagten Sie eben. Welche Reaktionen gibt es außerdem von Regierungsseite, vielleicht auch von den Demokraten, vielleicht auch von anderen Organisationen?
Na, die ersten Reaktionen kamen erstmal aus dem Gerichtshof selbst, nämlich von den unterlegenen Richterinnen am selben Gerichtshof, also Ketanji Brown Jackson oder auch Sonia Sotomayor. Das sind liberale gesinnte Richterinnen, ernannt aus einer demokratischen Präsidentschaftszeit, und die schreiben, dass dieses Urteil ein unnötiges menschliches Leid verursacht habe. Das Gericht habe einen Fehler gemacht und einen irreparablen Schaden angerichtet. Viele Beobachter, auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen sehen jetzt vor allem die Gefahr, dass ähnliche Programme in den USA für Geflüchtete aus anderen Krisenländern in Gefahr sein könnte, zum Beispiel aus der Ukraine oder aus Afghanistan, dass diese Menschen dann ebenfalls in den USA nicht mehr sicher sind vor Abschiebungen.
Unser Korrespondent Samuel Jakisch war das aus Washington.
Wirtschaft.
Wer an der Ladenkasse bargeldlos bezahlen möchte, kann das mit einer Karte tun, mit dem Handy oder mit Apps wie Google oder Apple Pay oder Vero. Jetzt kommt auch noch PayPal hinzu. Bislang vor allem für Online-Käufe genutzt, will die US-Firma nun auch das Zahlen an der Ladenkasse verändern. Diesen Service gibt es laut PayPal seit diesem Monat in Deutschland, weltweit das erste Land. Ursula Meyer berichtet.
Mit PayPal an der Ladenkasse zahlen. Diesen neuen Service möchte ich in einem Frankfurter Café ausprobieren. An der Ladentheke gibt Verkäuferin Lara meine Bestellung ein. Einmal Cappuccino mit Gebäck. Dann fragt sie:
Mit Karte?
Geht es hier auch mit PayPal?
Wir versuchen es mal.
Auf meinem Handy öffne ich die PayPal-App. Dort wird mir eine virtuelle Bankkarte angezeigt. Mit der kann ich tatsächlich ohne Probleme zahlen. Auch für die Verkäuferin Lara ist das eine neue Erfahrung.
Ich wusste nicht, dass man so zahlen kann, aber es geht.
Und zwar ohne, dass das Kartenlesegerät dafür verändert werden muss. Den Zahlungsdienstleister PayPal kennen zwar die meisten Kunden im Café, aber hauptsächlich nutzen sie ihn bisher rein für Einkäufe im Internet.
PayPal habe ich, ja, aber ich habe selber an der Kasse noch nie benutzt.
Ich benutze eigentlich immer Apple Pay.
Ich bezahle eher mit Kreditkarte.
Ich hole mir immer Bargeld.
Scheine und Münzen zücken die Deutschen an der Kasse allerdings immer seltener. Laut Bundesbank wurde zuletzt 2023 in knapp der Hälfte aller Fälle bar gezahlt. Da wittert das US-amerikanische Unternehmen PayPal offenbar seine Chance. Beim Bezahlen im Internet ist die Firma in Deutschland bereits vorn. Das zeigt eine aktuelle Studie des Handelsinstituts EHI. Jetzt hat die Firma das Zahlen vor Ort im Geschäft für sich entdeckt, um die eigene Position noch auszubauen. Man wolle das Bezahlen mit dem Handy noch bekannter und bequemer machen, sagt Matthias Rosch, bei PayPal für Privatkunden und Finanzdienstleistungen zuständig.
Es mag für den einen oder anderen etwas kompliziert oder technisch herausfordernd sein. Alles, was man braucht, ist ein hinterlegtes Bankkonto. Das haben die meisten schon für ihre Online-Einkäufe bei uns und die PayPal-App.
Bundesweit hätten schon Millionen Leute diese App. Die müssten sie aktualisieren, um den neuen Service nutzen zu können. Dann funktioniere die App wie eine Art virtuelle Debitkarte. Für Verbraucher sei der Service kostenlos und dazu sicher, erklärt Roche.
In dem Moment, in dem der Kunde das Smartphone bei der Ladenkasse auflegt, wird ein Einmalcode an das Kartenterminal übermittelt, das auch nur für diese eine Zahlung genutzt werden kann. Also es werden nicht die Kartendetails übermittelt, es wird auch schon gar nicht das Bankkonto oder ähnliche Daten übermittelt, und das führt dazu, dass das einen sehr hohen Sicherheitsstandard erfüllt.
Auch der Bankenverband hält solche Zahlungen über kurze Distanz für sicher, zumal Verbraucher sie noch einmal autorisieren würden, etwa mit ihrem Fingerabdruck auf dem Handy. Kombiniert wird der neue Service von PayPal mit Rabattaktionen. Dazu können Verbraucher in Raten zahlen. Wer einen Einkauf im Wert von 100 Euro über 2 Jahre verteilt, auf den kommen allerdings fast 13% Zinsen pro Jahr zu. Das sei marktüblich, heißt es bei PayPal. Sei es PayPal, Apple, Google, Visa oder auch Mastercard, auf dem europäischen Bezahlmarkt mischen bereits viele US-Firmen mit. Diesen Trend beobachtet die Frankfurter Verbraucherschützerin Katharina Lawrence mit Sorge.
Wir sehen einfach, viele Anbieter haben außereuropäische Herkunft, und es wäre schön, wenn es auch in Europa mehr Konkurrenz gäbe.
Beispiel Vero. Das ist ein rein europäisches Bezahlsystem, das Verbraucher seit etwa einem Jahr nutzen können.
PayPal an der Ladenkasse, das war ein Bericht von Ursula Meyer. Wir schauen auf die Uhr. Es ist gleich 5:43.
Die ARD-Infonacht.
Heute ist Weltnichtrauchertag und während in Deutschland etwa ein Fünftel aller Menschen raucht, sind es in Schweden nur noch 5% der Bevölkerung. Im EU-Vergleich liegt Schweden damit weit unten im Ranking. Das Land ist also auf dem Weg zu einer rauchfreien Gesellschaft, wozu politische Maßnahmen wie hohe Besteuerung und Rauchverbote im öffentlichen Raum beigetragen haben. Aber nikotinfrei ist das Land damit nicht. Statt Zigaretten zu rauchen, stopfen sich viele Schweden gerne Snus, kleine mit Tabak gefüllte Beutel, unter die Oberlippe. In der EU ist Snus verboten, Schweden hat aber eine Ausnahmegenehmigung ausgehandelt. Ist Snus dort verbreitet? Wie ungesund ist es? Ist es gesünder als zu rauchen? Die Studienlage ist nicht eindeutig. Sophie Donges berichtet.
Menschen mit einer Zigarette in der Hand, die sieht man in Schweden selten. Nicht nur, weil nur noch 5% überhaupt die herkömmliche Zigarette täglich rauchen, sondern auch, weil Rauchen an vielen Stellen schlicht verboten ist. In Bahnhöfen oder an Bushaltestellen zum Beispiel. Statt Zigarettenpackungen in Bars liegen kleine runde Plastikdosen auf den Tischen. Gefüllt mit Nikotinpäckchen oder, wie der Schwede sagt, Snus. Sie sehen aus wie daumennagelgroße, pralle Teebeutel, die unter die Oberlippe geschoben werden und lecker schmecken, findet Alva aus Stockholm. Das ist fast eine kulturelle Sache geworden. Man probiert es einmal, dann regelmäßiger auf Partys, dann vielleicht beim Entspannen in der Sonne und dann will man mehr. Man wird schnell abhängig. Snus gilt in Schweden als Lifestyle-Produkt. Früher waren es hauptsächlich Männer, die Tabak-Snus verwendeten. Heute gibt es die kleinen Nikotinpäckchen in allen möglichen Geschmacksrichtungen zu kaufen. Melone, Menthol oder Veilchen zum Beispiel. Besonders junge Menschen greifen zu den kleinen Plastikdosen. Ulrika Oreset-Kurkström von der schwedischen Krebshilfe sieht diese Entwicklung kritisch.
Es kamen neue Sorten von Nikotinprodukten auf den Markt, der sogenannte weiße Snus, um neue junge Zielgruppen anzusprechen. Man konzentriert sich vor allem auf junge Frauen mit glitzernden Verpackungen in rosa und grün, die aussehen wie ein Accessoire. Das sind keine Produkte zur Rauchentwöhnung, sondern man zielt auf völlig neue Kunden ab. Doch wie ungesund sind die kleinen Nikotinpäckchen? Ganz klar ist das nicht. Die schwedische Gesundheitsbehörde wie auch die Krebsgesellschaft halten Snus nicht für ungefährlich. Die Studienlage in Bezug auf Krebserkrankungen sei nicht eindeutig. Neben möglichen Krebserkrankungen gibt es jedoch auch noch viele andere Risiken, sagt der Wissenschaftler Jan Hirsch, der viele Jahre zu Snus geforscht hat. Mehr tödliche Herzkrankheiten. Schwangere Frauen haben ein erhöhtes Risiko für Frühgeburten. Außerdem Bauchspeicheldrüsenkrebs, Krebs in der Mundhöhle und die Fruchtbarkeit kann auch leiden. Befürworter der Nikotinpäckchen sagen, alle Produkte, die weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten, seien doch die bessere Alternative. Sie fordern eine Legalisierung von Snus in ganz Europa. Derzeit ist der Verkauf von tabakhaltigem Snus jedoch nur in Schweden erlaubt, denn das Land hatte sich zum EU-Beitritt einen Sonderstatus ausgehandelt. Und das Geschäft brummt. In Schulen kleben die kleinen benutzten Snus-Päckchen unter den Tischen. Statt Zigarettenstummeln findet man sie auf den Bürgersteigen. Für manche, wie Peter, ist Snus die Lösung in einem Land, in dem es in der Öffentlichkeit fast verpönt ist, zu rauchen. Seit 40, 45 Jahren bin ich nikotinabhängig. Erst habe ich geraucht, jetzt habe ich Snus. Ich bin wohl ein Nikotinist. Snus kann ich zum Beispiel auch im Flugzeug benutzen. Dass man in Schweden kaum Menschen mit einer gewöhnlichen Zigarette sieht, heißt nicht, dass das Land nikotinfrei lebt. Im Gegenteil. Man muss nur mal auf die kleinen Schwellungen über der Oberlippe achten, die viele Schweden haben. Da wo das Snus-Päckchen hängt.
Soweit Sophie Donges. Und hierzulande war ja früher auch der Schnupftabak oder der Kautabak üblich.
Kultur.
Und da haben wir jetzt einen Filmtipp für Sie. Die Sängerin Tuda, sie kommt aus der marokkanischen Provinz. Was man von ihr da erwartet, sind traditionelle Lieder. Aber Tuda will in ihrer Musik von Emanzipation und Widerstand singen. Ihre Geschichte erzählt der Spielfilm Alle lieben Tuda von Nabil Ayouch, der jetzt in unsere Kinos kommt.
Eine ausgelassene Feier am Stadtrand. Tuda singt Aitas, die Lieder der marokkanischen Frauen, die von Begehren handeln, von verbotener Liebe. In der Nacht läuft die Party aus dem Ruder. Tuda wird von einem der Männer vergewaltigt. Sie nimmt es hin. Für Drama ist im Leben einer alleinerziehenden Mutter kein Platz. Zu Hause wartet ihr kleiner Sohn Yassin. Er ist taubstumm. Durchhänger kann Tuda sich nicht erlauben. Am gleichen Abend noch ist sie wieder unterwegs, bespaßt für Geld eine Hochzeitsgesellschaft. Regisseur Nabil Ayouch über seine Heldin.
Ich wollte eine Figur schaffen, die keine andere Wahl hat, als sich immer wieder aufzurichten und einfach weiterzumachen. Tuda stellt einen Typ Frau dar, der mich als Filmemacher stark inspiriert hat. Nämlich Frauen, die keine Opfer sind, sondern die sich wehren und für ihre Rechte kämpfen in einer Gesellschaft, die ihnen kein Gehör schenkt und sie nicht akzeptiert.
Für ihren Sohn legt sich Tuda mit der Schulleitung an.
Guten Morgen. Mein Sohn darf nicht von den anderen gehänselt werden. Er braucht eine Schule, die auf seine Behinderung eingehen kann. Mein Sohn ist nicht behindert. Er muss was lernen.
Und wenn sie in schmuddeligen Amüsierclubs, wo der Alkohol in Strömen fließt, mit Männern trinkt und sich von ihnen begrapschen lässt, tut sie es für ihren Sohn.
Die Behinderung ihres Sohns ist für sie keine Belastung, im Gegenteil, sie schöpft daraus Kraft. Die Liebe zu ihrem Sohn ist der Motor, der sie antreibt, ihre Stütze und Energie. Diese Liebe hilft ihr, alle äußeren Hindernisse zu überwinden.
Immer wieder hat Regisseur Nabil Ayouch Filme über Frauen am Rande der Gesellschaft gemacht. In dem preisgekrönten Film Much Loved waren es Prostituierte. Der Film wurde in Marokko verboten. In Alle lieben Tuda ist es eine alleinerziehende Mutter.
Ich bin selbst mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Sie hat uns mit harter Hand erzogen, ist früh morgens zur Arbeit gegangen, hat sich tapfer durchs Leben geschlagen. Sie hat mein weibliches Idealbild geprägt.
Tuda träumt vom sozialen Aufstieg, von einer Zukunft für sich und ihren Sohn. Sie möchte eine respektierte Sängerin werden, nach dem Vorbild der traditionellen Sheikhas, die poetische Lieder vortrugen über Schmerz und weibliche Rebellion. Doch Tuda begreift, nur in der Großstadt, in Casablanca, kann sich ihr Traum erfüllen.
Alle großen Sheikhas waren in Casablanca.
Tuda bringt ihren Sohn zu den Großeltern aufs Land, sucht ihr Glück in der Metropole, doch dort hat niemand auf sie gewartet. In den Amüsierclubs interessiert sich kein Mensch für ihre altmodischen Aitas. Letztes Jahr feierte der Film seine Weltpremiere beim Festival in Cannes. Die marokkanischen Filmbehörden schickten ihn für den Oscar ins Rennen. In Marokko gilt Nabil Ayouch als feministischer Regisseur, der wie kein anderer weibliche Außenseiter feiert. Er selbst sieht es so.
Der Feminismus gehört nicht nur den Frauen. Er gehört auch all denjenigen, die irgendwo auf der Welt in prekären Verhältnissen leben. Da kann das Kino ein Vehikel sein, das alle Menschen zusammenbringt, die gleichen Leiden verspüren.
Christoph Schäffer war das über den Film Alle lieben Tuda, der seit dieser Woche in den Kinos läuft.
Standpunkte.
Der Bergsturz in der Schweiz hat ein Dorf unter Geröll, Schlamm und Eis begraben. Befürchtete Überflutungen oder auch weitere Lawinen sind bisher nicht eingetreten. Während die Gefahr aber noch nicht gebannt ist, wird schon vielfach über die möglichen Ursachen und die Konsequenzen diskutiert. So schreibt etwa die Hannoversche Allgemeine Zeitung von einer Katastrophe mit Ansage.
Noch ist nicht klar, wie genau es zu dem gewaltigen Bergsturz kommen konnte. Dieses einzelne Ereignis direkt auf den Klimawandel zurückzuführen, ist zumindest schwierig. Unbestritten ist aber, dass der Klimawandel Hochgebirge wie die Alpen massiv verändert und für den Menschen gefährlicher macht. Der Vorfall in Blatten zeigt, wie sehr die Berge schon jetzt in Bewegung sind. Nachzuvollziehen, wie es zu dem Bergsturz kommen konnte und wie groß der Einfluss des Klimawandels dabei war, kann helfen, die Veränderungen im Gebirge besser zu verstehen.
Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält den Gletscherabbruch für ein wichtiges Signal, um den Klimawandel wieder stärker ins Blickfeld zu nehmen.
Technisch gehen die Schweizer Behörden und Forscher das Problem vorbildlich an. Es ist schier unglaublich, wie genau sie die Katastrophe vorhergesagt haben. Womöglich wurden durch die Evakuierungen hunderte Menschenleben gerettet. Für die Zukunft aber ist zu hoffen, dass diese Katastrophe ein Weckruf ist für Öffentlichkeit und Politik. Der Klimawandel zeigt sich an allen möglichen und unmöglichen Orten. Höchste Zeit, mehr dagegen zu tun.
Die Neue Osnabrücker Zeitung nimmt das Ereignis in der Schweiz zum Anlass, auf Naturkatastrophen wie Überschwemmungen in Deutschland zu schauen und das Problem, dass viele Hausbesitzer in solchen Fällen nicht versichert sind. Die Bundesregierung will das ändern und eine Versicherungspflicht für Elementarschäden einführen. Die NOZ ist dafür.
Was früher als Jahrhundertereignis galt, ist heute Normalität. Und diese Normalität wird teurer für alle. Noch immer ist fast die Hälfte aller Häuser in Deutschland nicht gegen sogenannte Elementarschäden versichert, also gegen Hochwasser, Starkregen oder Erdrutsche. Wer unversichert ist, bekommt meist trotzdem Hilfe vom Staat, also von den Steuerzahlern. Der Klimawandel ist keine Debatte, er ist Realität. Der nächste Großschadenfall ist vorprogrammiert. Was wir brauchen, ist kein Mitgefühl im Nachhinein, sondern politisches Handeln im Voraus. Andernfalls zahlen alle. Für das Risiko einiger.
Die Süddeutsche Zeitung kritisiert die Versicherer, die einer Versicherungspflicht ablehnend gegenüberstehen.
Sie interpretieren die Regelung lieber so. Sie müssen eine Elementarschadendeckung anbieten, aber die Hausbesitzer können das Angebot ablehnen. Die Bundesregierung sollte sich darauf nicht einlassen. In anderen EU-Ländern klappt eine solche Pflichtversicherung gut. Die deutschen Versicherer befürchten aber, dass dann die Prävention unterbleibt und mehr in Flussnähe gebaut wird. Das Problem könnten Bund und Länder mit klaren Planungsregeln in den Griff bekommen. Das Argument zieht nicht.
Das waren die Standpunkte heute, zusammengestellt von Laura Jahnke. Und die Standpunkte gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Der Stichtag.
Und da erinnern wir heute an einen der bekanntesten deutschen Filmemacher. Vor 80 Jahren wurde Rainer Werner Fassbinder geboren. Er starb mit nur 37 Jahren. Katrin Krämer mit einem Porträt.
Wer ihn als Berserker bezeichnet, befindet sich in bester Gesellschaft. Denn nahezu jeder, der über den Filmemacher, Drehbuchautor und Schauspieler Rainer Werner Fassbinder etwas sagt oder schreibt, nennt ihn so. Schon als Heranwachsender sucht er Zuflucht in den Lichtspielhäusern.
Das Einzige, wenn man so eine Spur Spaß hatte. So als
1967 wird er Mitglied einer Münchner Avantgarde-Theatergruppe und gründet dann das Antitheater. 1969 dreht er in 24 Tagen und in Anlehnung an den Film Noir seinen ersten Film. Der Schwarz-Weiß-Streifen Liebe ist kälter als der Tod wird auf der Berlinale gezeigt und ausgebuht und bejubelt zugleich. Privates und Arbeit zu teilen, das ist seine Idealvorstellung. Die Schauspielerinnen Hanna Schigulla, Irm Hermann und Ingrid Karwin, die er 1970 heiratet, die Katharin Juliane Lorenz und der Komponist Per Raben leben zeitweise in einer Kommune zusammen. Seine Liebesbeziehungen mit Frauen und Männern meistens gleichzeitig dazu, Kokain, Kettenrauchen, viel Alkohol und oft werden 4 Filme in einem Jahr gedreht. Das Leben ein Rausch. Fassbinder feiert große, auch internationale Kino- und Fernseherfolge. Die Ehe der Maria Braun oder 1974 Effi Briest.
Oh, nicht doch, Effi, nicht so wild.
Im selben Jahr kommt es zu einem Eklat. Im Frankfurter Theater am Turm, das er für einige Monate leitet, soll sein Stück Der Müll, die Stadt und der Tod uraufgeführt werden. Aber weil es von einem jüdischen Immobilienspekulanten handelt, gibt es heftige Antisemitismusvorwürfe. Es kann dann erst 1987 in New York gezeigt werden, 5 Jahre nach Fassbinders Tod. 37-jährig ist er an einem Herzstillstand gestorben. Geboren wurde der, um den Begriff kommt man nämlich einfach nicht herum, der Berserker der deutschen Filmgeschichte, heute vor 80 Jahren.
Und daran erinnerte in unserem Stichtag Katrin Krämer. Und mit diesem Stichtag geht nun auch die ARD-Infonacht an diesem frühen Samstagmorgen zu Ende. Im Studio war bis hierhin Detlef Karg. Ich sage danke für Ihr Interesse. Auch im Namen von Redaktion und Technik, die diese Infonacht wieder gut durch die vergangenen Stunden gesteuert haben. Genießen Sie das Wochenende. Ich wünsche Ihnen möglichst viel Sonne und in den Sturmgebieten, die heute angesagt sind, passen Sie gut auf. Wir blicken noch kurz auf die Uhr. Es ist in wenigen Sekunden 5 Uhr und 58 Minuten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Autobahnen kommen Sie zurzeit gut voran. Bitte Vorsicht auf der B101 Bad Liebenwerda-Trebin. Zwischen Wiederau und Herzberg-Elster sind größere Tiere auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, Plenterwald. Heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin-Triathlon statt. In diesen Minuten wird die neue Krugallee gesperrt. Am Mittag kommen weitere Straßensperrungen hinzu. In Müggelheim ist die Straße Altmüggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis morgen in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Zur Berliner U-Bahn-Linie 3. Die U3 ist weiterhin zwischen Fährberliner Platz und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse. Am Bahnhof Spichernstraße hat sich wegen Straßenbauarbeiten Putz von der Decke gelöst.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl zu verdoppeln. Wie er in einer Rede vor Stahlarbeitern sagte, sollen die 50% Abgaben auf Importe ab dem nächsten Mittwoch gelten. Constanze Semidey.
Auch die Europäische Union wäre davon betroffen. Schon jetzt sind Autos, Stahl und Aluminium aus der EU mit Aufschlägen von 25% belegt. Ein US-Gericht hatte zuletzt die Strafzölle auf alle Importe wieder in Kraft gesetzt, nachdem eine niedrigere Instanz zuvor entschieden hatte, dass der amerikanische Präsident zur Einführung der Zölle nicht befugt sei.
Trump hat sich außerdem zuversichtlich geäußert, dass es bald eine Waffenruhe im Gaza-Krieg geben könnte. Er sprach vor Journalisten im Weißen Haus davon, dass die Kriegsparteien sehr nahe an einer Einigung sind. Israel hat den amerikanischen Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe schon akzeptiert. Die Hamas wollte den Plan nach eigenen Angaben zuletzt noch prüfen. Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. Laut dem russischen UN-Botschafter Nebensia dürfen dafür die westlichen Länder in dieser Zeit keine Waffen an Kiew liefern. Außerdem müsse die Ukraine ihre so übersetzt Mobilmachung beenden. Die ukrainische Regierung reagierte kritisch und forderte mehr Sanktionen des Westens gegen Russland sowie weitere Militärhilfe für die Ukraine. Am Montag soll es in der Türkei zum zweiten Mal direkte Gespräche beider Seiten über eine Waffenruhe geben. Die Berliner Verkehrsbetriebe gehen nicht davon aus, dass die U-Bahn-Linie 3 sehr lange unterbrochen bleibt. BVG-Chef Falk hat in der RBB24-Abendschau gesagt, die Sperrung dürfte voraussichtlich noch einige Tage dauern. Nach seinen Angaben ist bei der Tunneldecke im Bahnhof Spichernstraße keine Grundsanierung nötig. In dem Tunnel ist bei Straßenbauarbeiten Putz heruntergefallen. Deswegen ist er seit gestern Nachmittag gesperrt. Zwischen den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz fahren ersatzweise Busse. In der Schweiz fließt nach dem Gletscherabbruch das aufgestaute Wasser offenbar gefahrlos ab. Nach Angaben des regionalen Führungsstabs im Lötschental hat der See hinter dem Schuttkegel einen Durchlass gefunden. Das Flussbett der Lonza ist seit Mittwoch durch riesige Geröllmassen blockiert. Die Behörden hatten